Herzlich willkommen zu Folge 13 von Diasporasia Podcast. Es hat ja ein bisschen gebraucht, bis wir jetzt endlich den dritten Teil unserer Serie zum nachhaltigen Aktivismus gemacht haben. Unterschiedliche Gründe, Technikprobleme, Burnout, nachdem wir so lange über Burnout geredet haben. Mhm. Genau, wir reden heute so ein bisschen über Community oder Unterstützungszusammenhänge oder Politgruppen. Wir schauen einfach mal, wo das Gespräch uns hinführt, weil wir uns auch nicht so sicher sind, wo wir da landen werden und wie wir das gestalten werden. Wir haben auch einen Gast und wir reden auch nochmal über die letzten zwei Folgen.
Mhm. An der Stelle würde ich nochmal ganz kurz Danke sagen auch an, ich würde den Namen jetzt gar nicht nennen, weil wir es nicht abgesprochen haben, aber sowieso an alle Personen, die irgendwie mit uns Kontakt aufgenommen haben und eine Person, die uns irgendwie unterstützen will und solidarische Hilfe, gerade wenn es um Burnout geht, so eine professionelle, einen professionellen Hintergrund hat und so Sachen anbietet und es voll schön ist und das ist das, was wir uns irgendwie erhoffen, auch so Leute halt uns mehr mit Menschen zu vernetzen durch diesen Podcast und so, und das funktioniert gerade voll gut, habe ich das Gefühl, also auf jeden Fall danke an alle, die Kontakt zu uns aufnehmen und uns Feedback geben oder Sachen mit uns besprechen wollen oder so. Das genau schätzen wir voll.
Voll. Und auch wenn wir nicht immer sofort antworten, freuen wir uns voll darüber. Wir sind gerade sehr schlecht darin, Sachen zu beantworten, weil irgendwie der letzte Monat voll krass für uns war. Also wir beide hatten irgendwie so keinen Tag frei den ganzen Monat. Und deswegen dauert es einfach ein bisschen.
Genau, ich glaube, nach der letzten Folge, das hatten wir so ein bisschen in Berlin schon mal angesprochen in dem Podcast, dass wir genau diese Folge schon mal aufgenommen haben, um nochmal drauf einzugehen, was in der Folge nach dem, ich glaube, das war Selfcare oder Burnout, wo wir am Ende die Übung gemacht haben, die uns, wo wir quasi uns gegenseitig erzählt haben, was uns stört oder was uns Sorgen macht und was für Zukunftsängste wir haben und so. Und haben nicht sehr ressourcenorientiert gearbeitet und uns beiden ging es voll schlecht danach, richtig schlecht. Du hast es beschrieben als offene Wunde, so mit einer offenen Wunde rumlaufen und ich bin danach auch rausgegangen quasi. Und genau, hatte voll die Dissoziation und war voll, also voll, voll schlimm an dem gleichen Abend noch. Deswegen wollten wir auch sagen, für die Leute, die uns rückgemeldet haben, dass das sehr triggernd war. Wir das in dem Moment nicht so auf dem Schirm hatten, aber im Endeffekt hätte ich jetzt anders gemacht auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch.
Ja, und vor allem auch dieses Gespräch, was wir danach hatten mit der einen Person, die uns kontaktiert hat. Also, um noch ein bisschen mehr zu sagen, die Person arbeitet als Jugend- und Kindertherapeut. Hallo! Hörst du bestimmt zu? Auf jeden Fall war das voll die gute Anmerkung, dass die Person uns dann gesagt hat, dass wir nicht auf unsere Ressourcen geachtet haben und dass man bestimmte Sachen, bestimmte Themen oder auch Traumata nicht unbedingt immer aufmachen muss, ohne darauf geguckt zu haben, ob man überhaupt das gerade kann, kapazitätenmäßig. Und interessanterweise danach, das Wochenende, habe ich eine Fortbildung gemacht bei Diletta Sequeira, die als Psychotherapeutin arbeitet und dieses wundervolle Buch geschrieben hat, Gefangen in der Gesellschaft, Alltagsrassismus in Deutschland. Und dann geht das Titel noch irgendwie, weil ich vergesse mal den kompletten Titel, irgendwas mit Rassismus, Kritik und Psychologie. Auf jeden Fall haben wir da, also der Workshop hieß Trauma, Rassismus und Empowerment und wir haben auch voll viel irgendwie darüber geredet, dass Traumaverarbeitung nicht unbedingt heißen muss, dass man die ganze Zeit drüber spricht, sondern dass man erstmal guckt, wie kann Selbstregulation funktionieren. Also Selbstregulation in dem Sinne, dass man schaut, wie kann man dafür sorgen, dass es einem okay geht und man mit bestimmten Sachen umgehen kann. Und dann ist mir aufgefallen, so ich rede voll oft über Traumata und retraumatisiere mich vielleicht damit. Und das, genau, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll einfach ist und dass es irgendwie so eine falsche Annahme von mir auch ist, wie ich mit bestimmten Sachen umgehen kann. Und ich manchmal das Gefühl habe, dass wenn ich über sowas rede und dabei leide, das dabei verarbeite, was gar nicht unbedingt der Fall ist. Und vielleicht auch als Hinweis, dass wir dann vielleicht so ein schlechtes Vorbild gesetzt haben, dass wir so viel darüber geredet haben und so unvorsichtig mit uns selber umgegangen sind. Ja, als Ergänzung dazu.
Vielleicht gerade auch, wenn wir anfangen wollen, so zu sagen, wo wir gerade sind und was das Setting ist.
Genau.
Genau, vielleicht hört ihr es. Wir sind mit einem mobilen Aufnahmegerät unterwegs.
Das ist übrigens richtig nice. Ich liebe das inzwischen. Mega. Ja,
voll gut. Und nicht diese ganze Technik rumschleppen. Dankeschön. Und nicht so verkabelt sein quasi. Genau, wir sind außerhalb heute. Haben gerade gegessen. Viel zu viel auf jeden Fall.
So viel gegessen. Sehr lecker.
Sehr gut.
Aber da haben wir jetzt quasi ein bisschen Selfcare umgesetzt, dass wir vor dem Podcasten essen und nicht danach todesfertig sind.
Genau, und wir sind gerade bei unserem Special Guest heute, um über den dritten Teil zu sprechen, Community Building und ressourcenorientierter vielleicht zu sprechen. Und unser Special Guest ist Harpreet und vielleicht möchtest du dich einfach selbst vorstellen.
Ja, ich freue mich voll, dass ich dabei bin und voll schön, dass ihr beide auch bei mir seid. Ich habe auch das Essen gerade genossen. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt schlafen, aber ja.
Wir können uns ja hier hinlegen auf dem Sofa.
Das ist total gemütlich. Ja, ich bin die Harpreet und genau, ich komme aus England. Ich bin British-Inderin. Eigentlich vor ein paar Wochen wurde ich auch eingebürgert. bin seit also ein Jahrzehnt hier in Deutschland und arbeite im Migrationsbereich, Migration und Flucht sozusagen. Bin auch Wissenschaftlerin und Lehrbeauftragte und im Bereich kritischer Migrationsforschung. Und arbeite ich auch in einer Migrantenorganisation, wo ich den Kultur- und Bildungsbereich und noch den Frauenbereich leite. Und wie gesagt, auch im Fluchtbereich, wo ich auch mit dem Flüchtlingsrat viel zu tun habe hier in Hessen. Da bin ich auch im Vorstand. Und genau, ich freue mich voll, hier zu sein. Und ja, bin sehr gespannt, worüber wir reden.
Ja, danke, dass du dabei bist. Ich mag voll gerne Storys erzählen, wie Leute sich kennengelernt haben. Wollen wir das machen? Wie wir Harpreet kennengelernt haben? Willst du anfangen? Du kennst Harpreet länger.
Ich bin jetzt gespannt. Was du
jetzt schreibst. Ja, ich auch. Für die Leute, die von Anfang an zuhören, oder ich glaube, es sind auch die meisten tatsächlich, oder die sich dann alles angehört haben, war ich vorher in einer mehrheitlich weißen Gruppe aktiv, die sich mit Flucht und Asyl beschäftigt hat, auf eine Art. Dann gab es angefangen mit einem Kritikpunkt, ich weiß, es ging um eine Konferenz, wo Leute von uns auch am Start waren und es gab rassistische Ausschlüsse, vor allem die sich an Sprache aufgehängt haben. Also es ist jetzt 3 Jahre her, 4 Jahre fast. Mhm. Deswegen habe ich es nicht mehr so genau im Kopf. Genau, und dann ging es darum, dass die Gruppe sich mit dir solidarisieren wollte. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was dabei rauskam. So mit dieser Konferenz auch, aber wie gesagt, das ist ein paar Jahre her. Aber genau so sind wir in Kontakt gekommen. Aber so richtig enger, also mehr miteinander zu tun, enger befreundet, ist dann später gekommen. Auf jeden Fall. Genau. So, also erstmal durch politische Arbeit, aber dann so der engere Kontakt seit Café-Kollektiv, glaube ich, erst so richtig. Seit so 1,5 Jahren vielleicht? Fast 2 Jahre?
Ja, würde ich auch sagen. Oder Ende. Von deiner Tätigkeit oder nicht Tätigkeit, aber wie man es sagt, als du in eine andere Gruppe warst, waren wir wieder bei den Barabenden unterwegs und so weiter. Da haben wir viel mehr miteinander so gesprochen und uns kennengelernt. Mhm. Ja.
Ja, ich habe Harpreet ja über dich eigentlich kennengelernt. Das war in meiner ersten Uniwoche hier, als ich hierher gekommen bin. Das war irgendwie Anfang April diesen Jahres, eigentlich auch gar nicht so lange her. Und das war ja so richtig schlimm für mich und dann. Und dann habe ich dir, glaube ich, geschrieben, so, was machst du heute Abend? Alles scheiße. Und dann hast du mich eingeladen, einfach mitzukommen zu dir.
Ja, stimmt.
Und dann hast du richtig gut gekocht. Und auf dem Weg war ich auch so die ganze Zeit so kurz vom Weinen, weil alles so furchtbar war. Und habe dann dir so geschrieben, so, vielleicht weine ich dann. Ich hoffe, das ist nicht awkward für die, weil die kennen mich ja gar nicht. Aber dann war es so schön hier, dass ich gar nicht weinen musste. Und ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Und das war voll der gute Ausgleich zu dem schlimmen Unitag. Ja.
Ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir mit diesem Punkt anfangen, ne? Weil, Kuso, was du benannt hast, also wir haben uns kennengelernt in einem Moment, wo es eigentlich um einen Kritikpunkt gab, ne? Die Gruppe gegenüber, was ich hatte eigentlich, wegen dieser Konferenz, ja, und auch über die politische Arbeit und wie wir eigentlich miteinander solidarisieren sollen. Und ich weiß noch, ich werde jetzt nicht in Details gehen, aber ich weiß noch, dass ich kam dann auf euch allen zu und dann habe ich eigentlich gesagt, was ich gedacht habe und wie das so besser laufen könnte. Genau, und dann auch mit dir, Sina, fand ich das auch schön, als du dann bei mir angekommen bist, weil ich dachte auch, oh, sie ist neu hier in Frankfurt und man braucht so Community, aber ich weiß nicht, wieso so Community benennen will, aber irgendwie das, ja, du warst neu und es war mir auch wichtig, dass du irgendwie, dass du dich wohlfühlst und dass du vorbeikommst und dann hat der Kuse gefragt,
ja.
deine Freundin auch mitkommen oder eine Freundin von mir vorbeikommen und sagt, ja klar, es gibt ganz viel tolles Punjabi-Essen, komm. ja.
Ja, danach hatte ich auch viel mehr Hoffnung, dass Frankfurt nicht schlimm wird, sondern dass es auch schön werden kann.
Mhm.
Ja, das war schon gut. Ja, wir haben ja gerade schon auch diesen Community-Begriff angesprochen und wir haben ja tatsächlich schon eine Folge gepodcastet und danach irgendwie versucht nochmal zu podcasten, aber haben dann irgendwie dann doch nicht gepodcastet und auch so ein bisschen drüber geredet, dass Community-Begriff auch voll schwierig sein kann und was das überhaupt bedeutet. So, niemand weiß, was es bedeutet, aber alle sagen immer so, ja, Community, dies, das und so. Aber es ist voll schwierig, das mit irgendwie Inhalt zu füllen. Oder vielleicht muss es auch gar nicht so gefüllt werden, sondern es soll vielleicht ein Begriff sein, der irgendwie schwammig ist.
Und jedes auf einmal Community Organizer, das sehe ich jetzt auch überall. Ne? Und dann frage ich mich, wow, also
ich finde das neue hippe Wort. So.
Ja, genau. Und dann frage ich mich immer, okay, in welche Zusammenhänge, in welche Communities, und das ist die Frage. Ne? Also wie definiert man Community? Und wer, also innerhalb einer Community gibt es immer ein Wir. Ne? Und wer ist diese Wir? Mhm. Ich denke, da, also es ist die erste Frage, ne, die wir stellen müssen. Also ich weiß nicht, ob man so eine Antwort hat, aber ich finde, genau jetzt in diesen Zeiten, wo ganz viel über Community gesprochen wird, muss man auch an der Intersections, ne, wie man das sagt, so der Intersektion auf Deutsch, oder auch die Differenzen innerhalb Communities, die zu betrachten und diese Unterschiede auch miteinander irgendwie angucken, finde ich sehr wichtig. Und wir können gleich dazukommen. Ich weiß nicht, ob du was sagen möchtest.
Also in dem Gespräch, was wir hatten quasi, bevor wir dieses zweite Mal diese Folge hier aufnehmen wollten, haben wir uns auch so gefragt, oder du hast dann die Frage aufgeworfen, okay, ich habe angefangen zu sprechen und gesagt, weil ich weiß nicht so richtig, ob es diese Community für mich gibt, so ich rede die ganze Zeit viel davon, aber benutze es vor allem in POC-Kontexten und wenn ich mir angucke, wen ich anrufe oder wenn ich auch so sehr lange kenne und mit dem ich mich geborgen fühle, sind halt auch weiße Leute mit dabei. Und ich frage mich so, ich habe die nicht in meine Community gefasst, so in dem Begriff, wie ich den politisch benutze. Im Endeffekt sind es aber sind weiße Leute dabei in dem, was mir Halt gibt, was ich von der Community eigentlich haben will. Nenne ich das jetzt Community oder nicht? Also habe ich nicht genannt, aber wie gehört es dazu und wie passt es auch? Also wie ordne ich diese Freundinnenschaften politisch ein? War für mich voll die wichtige Frage und da hast du, kannst mich erinnern, auch noch gesagt, das ist jetzt so 3 Wochen her oder 4 fast, dass du Community oft als Synonym für Freundinnen benutzt und genau wo da der Unterschied ist. Ich glaube, das ist voll das Wichtige, voll die wichtige Frage irgendwie in meinem Kopf gerade.
Ich habe auch irgendwie nicht mehr so viele weiße Freundinnen, habe ich dann auch festgestellt nach diesem Gespräch, als ich auch darüber nachgedacht habe, wo du auch das gesagt hast. Was aber auch einfach so damit zu tun hatte, sich so mehr mit Rassismus zu beschäftigen und zu sensibilisieren und dann auch irgendwann festzustellen, so bestimmte Beziehungen sind vielleicht toxisch oder gehen nicht mehr und dann da auch irgendwie loszulassen. Und deswegen habe ich manchmal, glaube ich, eher das Gefühl, so, dass meine Freundinnenschaften für mich Community sein können, weil ich vielleicht nicht so eine Person drin habe, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht so ganz oder so. Auf jeden Fall in so einem politischen Community-Begriff oder einen, der über so gemeinsame Unterdrückungserfahrungen und so weiter sich darüber definiert, weil mein Freundeskreis dann schon eher so aussieht hauptsächlich. Aber gleichzeitig sind natürlich die Leute auch nicht alle an einem Ort. Also ich habe voll viele so Fernbeziehungen, was FreundInnen angeht. Und trotzdem sind die irgendwie so mein Unterstützungssystem. Und ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass ich so ein richtig krasses Bedürfnis nach Community habe und mir vielleicht irgendwie sowas zusammen konstruiere, einfach um dieses Bedürfnis abzudecken. Aber dass es vielleicht trotzdem eigentlich auch nicht irgendwie wirklich das ist. Und ich glaube auch insbesondere durch so Diaspora oder durch irgendwie Queersein, wenn du irgendwie, oder einfach wenn du eine toxische Familie hast und dir dann irgendwie so ein Rückhalt fehlt. Auf jeden Fall ist es bei mir sehr stark so. Ich glaube schon, dass es daran liegt, dass ich deswegen so ein krasses Bedürfnis habe nach irgendwie so ein Netzwerk, das mich auffangen kann, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dieses Auffangen woanders bekommen kann.
Mhm. Du hast ja so ein bisschen beschrieben gerade, was ist Community eigentlich und wen schließen wir damit aus und wer ist als wir, magst du vielleicht irgendwie, also hast du eine Antwort darauf, was Community für dich ist?
Eine Antwort? Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe. Ich denke, also bevor ihr gekommen seid, habe ich auch darüber nachgedacht. Ne? Ich wusste, dass so eine Frage hoch. Und tatsächlich habe ich gesagt, okay, Community, in welcher Community bin ich unterwegs? Ne? Also ich meine, ich kam nach Deutschland, also erstmal aus England, ne? Und da kam ich aus, oder ich komme aus einer so südasiatischen Community, Communities aus England und so war zweite oder ja, war zweite Generation British Inderin da und in der Diaspora sozusagen, in der größten Diaspora auch, außerhalb des South Asian Subcontinent, ne? Und da in London auch sogar, wo ja 13% der Bevölkerung, das wissen jetzt mein Doktor, aber die Menschen haben einen südasiatischen Hintergrund. So, das ist so, die Community ist da, aber interessanterweise bin ich nicht in meinem Alltag mit vielen Südasiatischen aufgewachsen und bin ich eigentlich in Isolierung und in Isolation aufgewachsen. In einem sehr, sehr schwierigen Teil Londons, wo es ganz viel Rechten, also rechte Personen und Gruppen gab. Und so für mich war immer das Thema Community auch von klein an schwierig. Also ich hatte keine richtige Community um mich. Ne? Und auch als wir diese Rechtsruck, also wir haben immer noch eine Rechtsruck jetzt, aber damals in England mit dieser ganzen Zeit mit Paki-Bashing und so weiter, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und da habe ich auch gefragt, wo sind unsere Leute sozusagen. Ne? Und natürlich haben die Südasiatinnen damals auch ganz toll, die haben sich total gut mobilisiert gegen diese rassistischen Kämpfe. Es gab, ich gehe nur kurz da in so diese Geschichte rein, es gab auch die Ermordung, der Gurdip Singh Chagga wurde ermordet bei Nazis und zwar ein Junge, der 16 Jahre alt war, auch in der Schule und so weiter. Und dann hat man wirklich gemerkt, wie junge südasiatische Personen zusammengekommen sind, ja. Und denen wurden die richtig politisch aktiv. Und da hat man auch gesehen, wie diese Black Movement da gewachsen, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll jetzt, wie so eine schwarze Bewegung da angefangen hat. Ne? Und natürlich, so damals schwarze Bewegung gab es Menschen, also die schwarz sind und auch mit südasiatischer Herkunft, ne? Und das war so ein Bündnis oder es gab Allianzen zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen und das war dann so der Black Movement sozusagen damals. Und ich weiß noch damals, ja, für mich war das so, okay, ich hatte nicht so viel Kontakt dazu und ich hatte so eine andere Realität, als ich jünger war und als ich älter geworden bin, also als ich so an der Uni war, dann habe ich mich viel mehr mit den Themen innerhalb der südasiatischen Community mich beschäftigt, besonders in, also mit Frauen und das Thema Gewalt und häusliche Gewalt. Ich habe mich auch versucht, da zu organisieren. Genau. Bin aber nach Deutschland gekommen und war ich dann die Migrantin in Deutschland auf einmal auch noch mit einer britisch-indischen Herkunft. Und dann habe ich auch irgendwie eine Community gesucht, sozusagen. Ja, ich weiß noch, als ich in Frankfurt angekommen bin, war ich sofort bei dem Tempel hier und wollte ich einfach Menschen kennenlernen und dann habe ich auch da gemerkt, eigentlich sind wir auch ganz anders, ne? Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die waren nicht so wie ich, ne? Ich habe gedacht, oh, die sind auch nur einfach der Diaspora in Deutschland, ja, aber mit so Punjabi-Hintergrund und so weiter. Und das war auch für mich was Schwieriges und dann natürlich auch als Migrantin hier zu sein. Ich könnte damals die Sprache auch nicht so gut und dann habe ich irgendwie geguckt, okay, wo kann ich mich anschließen, ja? Also ich bin irgendwie jetzt hier ganz alleine in diesem Land auch und muss ich neue Freundschaften irgendwie aufbauen, neue Menschen kennenlernen und gucken, wo stehe ich auch politisch. Ne? Mhm. Und dann war ich schon auf der Suche nach Community sozusagen. Dann habe ich gemerkt, aber ich habe keine bestimmte Community gefunden, aber ich habe mehr an der Schnittstelle gearbeitet, ne? An viele Communities. Und das sieht man auch in meiner Arbeit jetzt. Weil ich habe mich nie wohl gefühlt, wirklich in eine Community zu sitzen, ja. Weil ich bin auch sehr intersektional sozusagen und ich habe auch ganz viel, würde ich sagen, also mit meiner Identität bin ich in unterschiedliche Kategorien angedockt, wie wir, also viele von uns sind, ne. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich nicht komplett in eine Gruppe passe. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, mit meinem Beruf arbeite ich auch an der Schnittstelle von Communities, auch in einem Stadtteil hier in Frankfurt und bin total daran gewöhnt, so community-übergreifend zu arbeiten. Ne? Aber community-übergreifend meine ich so migrantische Communities sozusagen. Mhm. Ich habe mich da immer wohl gefühlt, weil ich selber Migrantin bin oder habe diese Migrationserfahrung jetzt nach Deutschland, und das hat viel mit mir gemacht, weil dann könnte ich auch diese Vergleiche irgendwie machen zwischen, wie ist das Leben in England, zweite Generation British Inderin, aber was ist die Erfahrung als Migrantin hier in Deutschland? Mhm. Ja. Und die Frage der Community, es ist immer noch für mich etwas, wo ich meine Schwierigkeiten manchmal habe mit dieser Begrifflichkeit.
Ja, ich finde, du hast voll viele spannende Aspekte angesprochen, auch dieses mit so migrantische Communities, mit denen du vielleicht auch aufwächst oder zu denen du erstmal hingehst, wenn du gerade irgendwie nach Deutschland migrierst. Oder wenn ich zum Beispiel auch an meine Mutter oder meine Großeltern denke, als sie nach Deutschland gekommen sind, haben die halt viel in so chinesisch-taiwanesischen Restaurantzusammenhängen gechillt. Mhm. Und das, also später sind wir halt so weggezogen, deswegen haben wir da irgendwie voll viele Kontakte nicht mehr gehabt, denke ich, aber dass das aber auch etwas ist, wo ich mich als Einzelperson so ohne meine Familie nicht wohlfühlen würde. Und wo ich auch das Gefühl habe, weil wir keinen so politischen Minimalkonsens haben, mhm. funktioniert das nicht. Und deswegen ist es für mich dann auch eher so die POC, BPOC-Politgruppe als irgendwie so eine chinesische oder taiwanesische Community. Obwohl ich voll oft auch so irgendwie das Bedürfnis danach habe, so nach bestimmten Sachen, also an Feiertagen zum Beispiel. Oder jetzt zum Beispiel, war das letzte Woche Sonntag oder so, waren so Wahlen auf Taiwan. Es waren quasi sowas wie die Midterms. Also das taiwanesische Wahlsystem ist ja anders an die USA angelehnt. Und die waren richtig kacke. Und danach war ich so, also ich habe immer das Gefühl, wenn irgendwie so politisch irgendwas so voll blöd läuft und du das in den Nachrichten liest, dann tauschst du dich erstmal mit anderen Leuten aus, die auch irgendwie Bescheid wissen oder betroffen sind. Und ich wusste nicht, so wen ich anrufen kann oder mit wem ich drüber reden kann. War voll so, okay, dafür bräuchte ich jetzt irgendwie so eine Taiwanese Community, aber habe ich nicht. Und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert, obwohl meine Mutter und ich politisch sehr unterschiedlich sind. Aber dafür war das dann irgendwie voll schön, irgendwie so die Möglichkeit zu haben. Aber dann dachte ich auch, es ist voll so, reicht auch nicht unbedingt, wenn du nur irgendwie eine Bezugsperson dazu hast und das irgendwie so deine Mutter ist. Oder halt, was machst du dann, wenn du diese Bezugsperson nicht mehr hast, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht mit dieser Person aufgewachsen bist. Es gibt ja auch voll viele Leute, die dann in weißen Familien aufgewachsen sind, auch aus unterschiedlichen Gründen, aber das passiert ja voll häufig. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich einfach nicht alles abdecken kann, was ich eigentlich brauche, oder das nicht in eins kriegen kann, und dass ich aber trotzdem irgendwie diese Illusion habe, dass das möglich sein muss. Alle Leute reden von Community und ich denke immer so, ich muss das auch haben. Warum habe ich das noch nicht gefunden? Die haben das irgendwie alle, und wo ist meine Community? Liegt es an mir? Was ist los? Oder dass ich mir damit irgendwie so viel Druck auch mache oder dann manchmal auch irgendwie Aspekte ignoriere. Also zum Beispiel auch so die taiwanesische Seite. Das ist mir letztens aufgefallen, als wir bei diesem Barcamp waren für, wie heißt es, ich vergesse mal, wie das heißt,
Social Young Migrants
Migrant Voices Social in Social Media. Ja. Genau, auf jeden Fall waren da zwei Personen, waren da zwei Personen, die auch taiwanesischen Background haben. Und mit der einen Person insbesondere habe ich mich auch voll viel über so Politik und Geschichte auf Taiwan unterhalten und auch so die Unterschiede zu China. Und mir ist so krass aufgefallen, wie ich mich voll oft einfach in so eine chinesische Identität morphe, weil es einfacher ist. Weil Leute wissen, was das ist. Niemand weiß, was Taiwan ist. Niemand weiß, was das für eine Verbindung ist zwischen Taiwan und China, dass Taiwan immer noch nicht anerkannt ist als Land, dass du irgendwie, wenn du einen taiwanesischen Pass hast, als staatenlos in Deutschland giltst und so weiter und so fort. Und dass es eigentlich auch anders gehen könnte, dass mir aber die Personen dazu fehlen, das irgendwie machen zu können. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das war, worauf ich hinaus wollte, aber genau.
Ich kann es voll verstehen. Und für mich, also ich glaube, da geht es mir in vielen Punkten genauso. Und dann stellt sich für mich gleichzeitig aber auch die Frage, was macht es mit Menschen, die in der Diaspora leben, hier in Deutschland ganz speziell? Ich meine, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast so gegründet haben, und war ja, weil es so an deutschsprachigen Stimmen asiatischer Menschen voll viel fehlt an Plattformen. Und ich frage mich, was macht es mit Menschen hier oder was hat es jetzt für Auswirkungen auf mich, so dass so ein Rechtsruck nicht irgendwie an der Grenze Stopp macht oder halt auch nicht an einem Kontinent und gerade irgendwie weltweit voll voranrennt, ist ein bisschen schwierig für mich, dann zum einen den Austausch, den du gesagt hast, aber wo ist meine Positionierung hier in der Diaspora in Deutschland gerade, in den Staaten gibt es voll viel zu gerade Philippinex-Migrantinnen, Leuten, die da aufwachsen auch oder dort dann auch geboren sind mittlerweile, die nächsten dritten, vierten Generationen, fünften mittlerweile auch schon, wo es am Anfang viele rassistische Polizeimorde gab, auch jetzt also krasse Nazi-Riots mit so alle Filipinos raus aus der Stadt oder wir brennen sie nieder, was man hier aus Deutschland, also was für mich unvorstellbar war und meine Vulnerabilität, also meine Verletzlichkeit hier in Deutschland ist bei weitem nicht so hoch, wie sie wäre, wenn ich in den Staaten wäre. Und gleichzeitig ist viel, was ich mir an Wissen aneigne aus dem US-amerikanischen Kontext. Aber was macht es mit mir hier in Deutschland gerade? Und zu sehen, auch diese Arbeit muss erstmal gemacht werden. So diese Arbeit, also ne, viel Arbeit, sich zu gucken, was macht das Leben in der Diaspora nicht, also nicht in der Diaspora, sondern spezifisch in der deutschen.
Ja, ich finde das interessant, was du da ansprichst. Ich finde, diese Arbeit muss gemacht werden. Ich habe auch was in der letzten Podcast auch gehört. Na, mit diesem Thema auch Generationswechsel. Ich will das eben nicht jetzt verbinden. Weil, als ich angefangen habe, vor 10 Jahren hier in dem MSO-Bereich zu arbeiten, mit einem ganzen Selbstorganisation-Bereich für die Menschen, die das nicht wissen, was MSO ist, habe ich auch irgendwie gedacht, es gab so ein paar Themen, wo ich gedacht habe, das muss in der Migrationsgesellschaft bearbeitet werden. Ja, da finde ich nichts. Und dann habe ich aber über die Zeit, auch in den letzten Jahren, auch wirklich Menschen kennengelernt, die ich vorher nicht gefunden habe. Ja. Und ich denke ganz oft, dass es, also diese Erfahrung, man fühlt sich ganz alleine so mit Themen, wo wir alle betroffen sind. Ne? Aber es gab dieses Medium nicht vorher, das zu äußern oder Themen anzusprechen. Ich finde das auch so ganz toll, auch dass es diese Podcast gibt und dass man so diese Themen ansprechen kann und auch Informationen irgendwie verteilen kann, auch über die Gedanken, die wir haben. Deswegen finde ich das auch, wie gesagt, es ist immer so ein Genuss, auch diese Podcasts zu hören, weil ich denke auch, man spricht hier ganz, also ich habe das Gefühl, hier man kann auch ganz normal reden und auch über sehr ernste Themen, die uns beschäftigen, auf eine Art mit Fragen, was viele im Kopf haben. Ja, ich denke, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es ganz toll dieses Podcast gibt, weil ich denke, es gibt auch viele Menschen, die auch die ähnliche Gedanken haben, so wie, nicht ähnliche Gedanken, aber so...
Doch, das sind auch ähnliche Gedanken.
Ja, ne? Ja, ähnliche Gedanken und Bedürfnisse auch, irgendwie mit Menschen auszutauschen oder was die auch hier in Deutschland erleben. Mhm. Und das, ja, was wollte ich nur damit sagen? Das ist, die Arbeit wurde auch vielleicht gemacht, aber wir kennen diese Räume auch nicht. Ne? Also, ja. Oder das ist, genau, ich denke, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, übrigens. For the record.
By the way, I might have to delete some of this stuff.
Muss ich noch entscheiden. Ich merke, ich kann auf Deutsch richtig, also ich kann mich sehr gut artikulieren, aber auch nicht irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ich fand es voll gut gerade und ich kenne das Gefühl, was du gerade hast. Und wenn ich danach die Folge schneide, denke ich mir, oh, das hat voll viel Sinn gemacht.
Ja,
obwohl voll, im Moment denke ich mir, ich laufe gerade ins Nichts, aber dann höre ich mir das an und denke so, oh, okay. So.
Ja, voll clever.
Ich habe auch so manchmal Momente, wo ich so rede und gleichzeitig schon weiterdenke und dann nicht mehr weiß, wo ich beim Reden bin und dann nicht mehr weiß, wie ich das verknüpfe, was ich gerade denke und was ich rede.
Ja.
So. Cool. Aber ich wollte noch was sagen zu US-Zusammenhänge, weil allein der Begriff Community ist ja auch kein deutscher Begriff. Mhm. Das heißt, diese Konzepte, die wir da auch wieder übernehmen, wie auch so People of Color und so weiter, sind nicht welche, die explizit aus deutschen Widerstandskämpfen oder was in der Art entstanden sind und deswegen auf das passen, wo wir sind oder was wir machen, sondern etwas, wo wir etwas übernehmen, wo wir dann aber manchmal vielleicht das Gefühl haben, wo ist das? Ich finde das nicht, es ist zu schwierig, weil wir halt auch voll oft einfach von der Menschenanzahl prozentual gesehen auch nicht so viele Leute sind, die irgendwie so migrantisiert sind oder nicht, das heißt, ich will gar nicht migrantisiert sagen, weil in den USA macht das ja auch nicht immer Sinn, aber irgendwie so rassifiziert werden, dass uns da manchmal auch einfach die Zahlen fehlen, um bestimmte Sachen erreichen zu können oder irgendwie so genug Ressourcen zu haben, an Personen auch einfach, um Sachen stemmen zu können, wo es woanders ganz andere Möglichkeiten gibt und wo wir uns dann vielleicht Gedanken machen müssen, wie können wir so arbeiten, dass wir das hinbekommen, was wir wollen, ohne zu denken, wir müssen genauso sein wie die und die Politgruppe dort und dort, die so krasse Sachen macht, aber vielleicht ganz andere Möglichkeiten, Ressourcen und irgendwie Personenpower hat, sowas hinzubekommen. Und dass wir uns zu viel Druck machen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache von nachhaltigem Arbeiten, dass wir einfach schauen, wie ist unsere Situation jetzt hier und nicht unbedingt, wie machen die und die dort und dort das. Natürlich ist es voll wichtig zu schauen, was es für Erfahrungen gibt und wir können davon lernen und irgendwie von so einem migrantischen Wissensarchiv können wir auch voll viel lernen. Aber dass wir trotzdem nicht vergessen, wo wir sind und wo wir stehen und was unsere Situation ist.
Voll. Ja, und ich finde das auch irgendwie, ich muss aber zurück zu diesem Punkt, gell? Also wegen, wenn wir sagen, Communities of Color oder so. Manchmal habe ich mal ein Problem damit, diese Begrifflichkeit. Weil ich habe das Gefühl, das haben wir auch, bevor wir das alles so aufgenommen haben, ne? Also über eine Flattening of Hierarchies. Ne? Mhm. Also irgendwie, natürlich weiß ich, warum wir auch diese Begrifflichkeit nutzen mit being a person of color, ne? Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann nur von meiner Seite sagen, normalerweise bezeichne ich mich auch als ein Person of Color und so weiter. Und mittlerweile sage ich auch ein Migrant Woman of Color sozusagen, weil ich muss immer diese Migrationserfahrung da rein machen, weil als ich ganz viel politische Arbeit mit Menschen gemacht habe, auch ganz am Anfang, als ich nicht so viel Deutsch könnte, habe ich wirklich gesehen, was für ein Unterschied es ist, auch wenn ich aus England komme, ja, ich habe einen roten Pass und es ist eine privilegierte Migration sozusagen, was ich gemacht habe, ne, innerhalb der EU und so, aber ich bin nicht hier sozialisiert geworden und bin gar nicht hier aufgewachsen. Also ich kannte die Codes nicht und auch die Sprache und ich fand das auch damals und auch bis heute finde ich auch, das Thema Sprache wird nicht genug thematisiert und ich kenne auch ganz viele andere Aktivistinnen, die auch unterwegs sind, die auch so Migrantinnen sind, die auch als Erwachsene nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Und was für Ausschlüsse wir erleben. Ja? Mhm. Jetzt mittlerweile, natürlich kann ich Deutsch und kann ganz viel mitreden und so weiter. Das war ein Punkt für mich, der immer total schwierig war. Ich hatte das Gefühl, ganz oft viele Personen, auch die Personen of Color, die in diesem Struggle oder Struggle sind, könnten das nie nachvollziehen oder haben es ganz selbstverständlich genommen. Also besonders bei mir auch als Engländerin, das ist auch interessant, wie ich auch positioniert wird, ne, von Menschen. Also es ist nicht jemanden, der von der Global South kommt, ne? Es ist auch so eine privilegierte Europäerin hier. Aber das Thema Sprache war für mich immer was Großes. Und noch was ich sehr wichtig finde, und ich wollte auch darüber reden, ist Klassenunterschiede. Ne? Also ich kann jetzt nicht mehr behaupten, dass ich jetzt Working Class bin, ne? In der Arbeiterschicht, so mit meinen ganzen Tätigkeiten und sozialer Aufstieg, würde ich sagen, auf Englisch so aspiring middle class, ne? So auf dem Weg da, in der Mittelschicht, aber ich bin in England aufgewachsen, ja, und ich war wirklich in einer working class Viertel und also da habe ich gelebt und gewohnt und die Klassendiskursen sind viel stärker in England, ja. Für mich spielt immer noch das Thema Class Injury, heißt das, ne? Richard Sennett. Er schreibt über das Ganze, wo die ganze Geschichte von, sagen wir mal so, die südasiatische Person da in England auch, die, für mich habe ich das Gefühl, irgendwie, ich war in viele Gespräche, wo ich natürlich nicht meine, also damalige Klassenzugehörigkeit nicht thematisieren wollte, sozusagen, als Working Class. Oder Menschen sind davon ausgegangen, dass ich nicht von einem Working-Class-Background komme. Ne? Ich kam ja erstmal in Frankfurt an, ich war an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und war das voll, okay, das ist voll privilegierte Inderin her, politische Inderin, der jetzt hier ist, unterwegs ist und will antirassistische Arbeit machen. Ja? Und so mit der Sprache und noch mit dieser ganzen Klassenfrage und die Klassenunterschiede fand ich, das hat mich ein bisschen, ich habe ja so, sagen wir mal so, ich habe ganz viele Sachen in Frage gestellt, weil ich habe mit vielen gearbeitet, die auch so eine Mittelschichtzugehörigkeit haben. Ne? Und es gab so Themen, wo ich gedacht habe, das können die Menschen auch nicht verstehen, wenn man nicht von seinem Working Class Background kommt. Und ich habe das Gefühl, das Thema Class, ne, oder Klassenzugehörigkeit muss auch viel mehr in die Analyse kommen, finde ich. Ne? Also ich Genau. Das war mir wichtig, erstmal das zu sagen. Ich denke, es kann sich mehr entwickeln in unserem Gespräch, aber das ist ein großer Frust, der bei mir ist. Weil ich habe das Gefühl, Klaas wird ganz oft nicht thematisiert. Hm. Also, und.
Ich finde es voll spannend, dass du das sagst. Ich glaube, wir haben da auch in so einem Podcast noch nie drüber gesprochen, tatsächlich.
Ich glaube auch nicht.
Und ich habe so, genau aus so einem Hintergrund, wo ich so, Anfang der Politisierung ging es halt sehr viel oder in, vor allem in weißen linken Politkreisen nur um Klasse und das wird auch sehr rassistisch voll oft, weil von wegen nur Nebenwiderspruch und so ein Zeug halt, was ich auch, also genau, auch auf einer akademischen Ebene absolut nicht sehe, aber ich zum Beispiel, ne, dass ich irgendwie geklaut habe, nicht weil ich mir nicht, also nicht weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich mir Sachen nicht leisten konnte und sowas. Und die Erfahrung, wie es ist, keine Ahnung, mit dem Ofen zu heizen, weil wir uns Heizöl nicht leisten konnten, und den Ofen aufzumachen, ist für mich so ein genauso großer Teil wie meine braune Haut oder sowas. Ne? Mhm. Es ist halt eine Sache, die immer mitschwingt und auch im Politischen voll viel. Und ich rede gar nicht über, keine Ahnung, wir machen eine Klassenanalyse nach Marx, sondern wenn wir Politik auch aus Erfahrungen und Erfahrung als Ressource sehen, die irgendwie nicht gehört wird, so habe ich ganz, ganz, ja, voll. Und ich glaube, wir reden ja viel über so Kritik, Selbstkritik und so, wenn wir untereinander sind, die letzten Monate und Jahre vielleicht. Aber spannend, dass wir das, also dass ich auch jetzt erstmal höre quasi von dir und mich so voll wiederfinde gerade.
Ja. Ja, weil ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt, wenn man, wie gesagt, wenn man, man hat jetzt einen Schnappschuss von meinem Leben, ne? Also wie, was ich jetzt alles mache, die Tätigkeiten, wo ich lebe und wohne und so weiter. Aber ich finde, es geht auch ganz viele andere so braune Personen so in Deutschland. Ich merke auch, ich bin in ganz viele Gespräche mit anderen braunen Feministinnen in Deutschland, die auch genau das Thema ansprechen. Es ist sehr interessant, ja. Also auch wenn wir sehr divers sind von unserem kulturellen Hintergrund und so weiter, als braune Desi-Frauen. Desi, so ist ein Begriff, die wir nutzen, wenn Menschen aus Südasien kommen, als braune Personen sozusagen. Ganz oft eigentlich mehr so in Nordindien oder Pakistan oder auch in Indien benutzt wird. Und es wird auch ganz wie eine Diaspora benutzt, wenn man sagt, wenn man Desi ist. Also, dass man weiß, dass braune Personen aus dieser South Asian Subcontinent herkommen. Und das Thema Klaas. Und ich habe auch, ich würde jetzt ein kleines Shoutout machen an Sabura in Berlin, die das auch genauso thematisiert. Also diese ganze Geschichten, die wir auch mittragen, mit dieser ganzen, also unsere Eltern, also Arbeitermigrantinnen, sei die in Deutschland oder meine Eltern in England, die wirklich in die Fabriken gearbeitet haben oder bis heute und so. Und wie wir durch so diese Isolation in diese weiße Mehrheitsgesellschaften, ich kenne auch so viele braune Frauen, die wirklich so auch in Orten aufgewachsen sind, auch wo die nur mit so weiße Deutschen unterwegs waren oder ich damals mit weiße EngländerInnen und wirklich mit diesem ganzen Rassismus erstmal zu kämpfen und auch mit dieser ganzen, ja, in solchen Vierteln auch aufzuwachsen, ne, wo es nicht so viele Ressourcen gab und so weiter. Ich möchte nur sagen, es fehlt in der Analyse und das stimmt. Ich finde das voll wichtig. Und ich denke auch, es gibt, ich will nicht so akademisch werden, aber ich finde die Arbeit von Aftar Bra damals, Aftar Bra ist eine, so ich sage immer, the godmother of South Asian Diaspora UK, hat sie ganz viel tolle Literatur produziert damals, also bis heute natürlich auch, in der 80er, 90er, über das Thema Intersectionality und Power. Ne? Also, und hat sie auch ganz viel, zusammen auch mit Anne Phoenix, auch eine schwarze Akademikerin, den Erziehungswissenschaften auch unterwegs ist, haben die ganz viel über das Thema auch Class und Intersectionality reingebracht von südasiatische Communities und schwarze Communities. Finde ich voll spannend, aber ich nehme ganz viel Inspiration übrigens von ihrer Arbeit da.
Ja. Wir machen ja immer so eine Infobox, das heißt, wir können auch gerne immer so reinschreiben, was du für Empfehlungen hast für ZuhörerInnen.
Echt? Oh ja, ja. Cool. Ja. Ich kann ein paar Sachen für mein Curricula, für mein Seminar, die ich gebe.
Ich hatte noch eine Frage.
Ja.
Auf jeden Fall. Und zwar, oder das war das, was am Anfang, wo ich auch, okay, wir haben uns kennengelernt, da war ich so, da war ich noch gar nicht wirklich politisiert, ich bin in so eine Gruppe reingekommen, musste gar nicht irgendwie was abgeben. Und da habe ich mir auf jeden Fall die Frage gestellt, und die würde ich jetzt ein bisschen anders stellen, aber habe mir gefragt, warum machst du so viel, weil ich so die ganze Zeit schon so mitbekommen habe und dachte so, das sagt viel auch über den Kreis aus, in dem ich aktivistisch unterwegs war oder überhaupt, glaube ich, die weiße aktivistische Szene zumindest, weil ich dachte so, ey, du stehst doch irgendwie voll im Leben so, warum machst du so viele Sachen außenrum? Wieso organisierst du so viel? Mhm. Habe ich mir gedacht. Und ich würde es jetzt ein bisschen, also ich glaube, die Frage muss ich so nicht hier stellen, sondern eher, du organisierst viel transgenerationell, also es gibt, ne, du arbeitest viel mit Leuten, die in deinem, du hast ja schon gesagt, was du alles machst, irgendwie natürlich auch viel Akademie, aber auch Lohnarbeitsverhältnisse und Freundinnenschaften und dann aber auch viel, was darüber hinausgeht und vor allem viel mit jüngeren Menschen und pusht auf jeden Fall die nächste Generation, die Nachkommen voll viel und viele Aktivistinnen, die cool und die supportive mit den jüngeren Generationen sind und versuchen, in Austausch zu kommen, aber bei dir ist nochmal, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht, aber du hast einen bestimmten Fokus, glaube ich, irgendwie darauf oder so kommt es mir irgendwie vor. Keine Ahnung, weil du da so viel machst. Warum legst du so einen Fokus auf transgenerationelle Organisierung oder sowas?
Trans- und intergenerative.
Intergenerative, genau, ja. Mm.
Ja, natürlich, es hilft auch, dass ich in einer Einrichtung arbeite, wo wir auch intergenerativ arbeiten. Nee, ich lege sehr viel Wert drauf. Ich weiß auch, wie Wissensaustausch, wie wichtig das ist. Und ich finde auch, als ich hier angekommen bin, hatte ich auch die Gelegenheit, tolle Aktivistinnen kennenzulernen, die schon jetzt, würde ich sagen, 30 Jahren unterwegs sind in diesem Bereich oder 20, 30 und sogar ein paar, die 40 Jahre jetzt doch unterwegs sind. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie viel ich von diesen Personen lernen kann, ne? Und dass eigentlich dieser Generationsaustausch voll wichtig ist. Und ich weiß damals oder auch bis heute habe ich auch so ein paar Leute auch, die ich noch, sagen wir mal so, wo ich in Austausch bin oder ich unterstütze die noch, die auch fast 80 Jahre alt sind. So die ältere Migrantinnen sozusagen, die sind in meinem Herz, weil ich finde, die sind die Personen, die für uns gekämpft haben und die haben auch den Weg für uns, dieser wirklich harte Weg gemacht, als viele von denen so als erste Generation hier. Und jetzt sind die älter geworden und das Thema, ne, älter werden in der Migrationsgesellschaft hier in Deutschland, ist auch ein Thema, der viel mehr bearbeitet werden soll. Ich weiß, dass auch in der Goethe-Uni gibt es auch Sachen auch von im Fachbereich Soziologie, viel mehr in diesem Thema jetzt. Aber ich finde, ich weiß es nicht, ich sehe auch, ich sage es nur kurz, ich sehe so diese älteren Migrantinnen so wie meine Eltern irgendwie, ne? Also ich will es nicht so problematisch darstellen, jetzt ist jede ältere Person so wie meine Mutter oder mein Vater oder meine Oma oder so. Aber ich denke mir, meine Familie ist da in England und ich weiß, was für Kämpfe meine Eltern geführt haben und auch meine Oma, Opa oder Menschen in unserer unterschiedlichen Communities. Und sehe ich das auch so, ich habe nicht diesen Zugang, also diesen alltäglichen Zugang zu meiner Familie jeden Tag. Aber ich weiß, dass diese Personen haben auch was Ähnliches erlebt. Und ich habe so dieses, ich weiß nicht, ob das so komisch klingt und ob ich das so sagen darf jetzt. Ja. Aber ich denke mir, wenn ich will auch diese Menschen unterstützen, wie meine Eltern oder Großeltern, weil ich weiß, dass meine Eltern brauchen das auch. Mhm. Ja, irgendwo anders. Und ich hoffe auch, dass es jemanden gibt, der sagt, ah, die brauchen auch Unterstützung und wir sind auch da. So. Mhm. Und genau, und ich finde das voll wichtig, auch wenn es ist nicht schwierig, ist nicht so einfach, aber ich finde es voll wichtig, dass man auch mit den Jüngeren, ich hasse das auch zu sagen, weil dann ich muss erkennen, dass ich älter werde. Das ist auch nicht, ist kein gutes Gefühl, aber auch irgendwie schon, muss ich auch sagen, älter zu werden. Und dass man ein bisschen weitergeben muss und soll. Es kommt mir so oft vor, dass Menschen sagen, ey, wir haben die und die Thema und wie organisieren wir hier und wie gehen wir mit rassistischer Gewalt um und so weiter. Diesen Fragen, die wir schon bearbeitet haben oder die Generation vor mir sogar auch, die haben das auch bearbeitet. Ja. Auch natürlich waren wir in unterschiedliche Zeiten und die Fragestellungen sind manchmal anders. Aber die Herangehensweise und dieses Wissen, wie man damit umgehen soll, ist voll wichtig, dass wir das weitergeben. Und dass es diese, wie gesagt, diese Generationsaustausch gibt und ich lege voll viel Wert drauf, weil wir sind keine Individuen, ne? Also, und wir sind alle keine Heroes. Wir mussten alle irgendwie diese ganze Wissen teilen miteinander und irgendwie diese Brücken bauen zwischen den Generationen. Weil es voll wichtig ist, ich sehe auch an eine traurige Entwicklung im MSO-Bereich gerade, wo viele Personen, die in der so jüngeren Generation sind, die schließen sich nicht an den Themen, wo die älteren Menschen unterwegs sind, ja. Aber natürlich hat das auch seinen Grund. Ne? Also es gibt auch andere Themen gerade. Und wenn jemand hier geboren, aufgewachsen ist, die machen eine andere Politik. Ne? Es geht vielleicht nicht mehr um, ich sage das jetzt ganz pauschalisiert, es geht jetzt nicht nur vielleicht um Anerkennungspolitik. Ne? Also wenn Menschen sagen, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ey, also ich habe andere Kämpfe hier zu führen. Aber das finde ich auch immer so schwierig, so, ich will das Wort nicht nutzen, aber so dieser Nachwuchs, ne? Dass wir das fördern und auch nicht nur in eine Richtung, ne? Es muss in beide Richtungen gehen, sozusagen auch, dass die Älteren verstehen, okay, was geht da mit den Jüngeren ab, sozusagen. Und ich denke, wir legen nicht so viel Wert drauf, wie wichtig das ist, dass wir voneinander lernen, weil ich habe das Gefühl, wenn man so unterschiedliche Gruppen oder Menschen in unterschiedliche Gruppen kennenlernt, dann ist das so, als ob die jetzt was Neues erfunden haben. Ich denke mir immer, nicht als die beleidigte ältere Person, weil ich denke mir, das wurde schon bearbeitet oder das wurde schon erarbeitet von anderen und wir müssen viel mehr ins Gespräch gehen. Und wenn wir diese, ich habe immer, es klingt so ein bisschen cheesy, ne? Aber ich will nicht Mosaik sagen, sagen wir mal Bricolage, ja, Französisch. Es gibt so eine Bricolage von Wissen, was wir alle haben und wir müssen das zusammentun. Ganz, ganz einfach. Und das muss auch intergenerativ auch passieren.
Voll eine coole Antwort.
Ja, ich brauche so.
Echt?
So drei Zitate, die ich mir rausgeschrieben habe.
Oh, oh, oh. Na, I'm fine, I think you have a question.
Vor allem sind wir jetzt ja auch bei dem Thema nachhaltiger Aktivismus, weil da haben wir die Nachhaltigkeit. Weil dann ist es eben nicht dieser Marathonlauf, von dem wir voll oft schon gesprochen haben, sondern eher so ein Staffellauf, so ein Miteinander, wir lösen uns ab, man muss nicht alles alleine machen. Und wo sind unsere Ressourcen? Das ist immer die große Frage, damit wir Sachen stemmen können. Und wir haben so viele Ressourcen, die wir vielleicht nicht aktiviert haben oder wo wir die vielleicht nicht als geeignet sehen und erstmal entdecken müssen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und gegenseitig dieser Austausch, dass mehr Austausch dort vorhanden ist und auch das offener sein, das merke ich an mir voll oft, dass ich auch manchmal einfach nicht offen genug bin, weil ich voll oft auch von älteren Generationen ausgehe, dass die irgendwie konservativer sind oder mit meiner Queerness nicht klarkommen. Und natürlich gibt es ja auch ältere Menschen, die queer sind.
Ja.
So. Und dass das dann voll oft auch mal irgendwie vergessen wird in diesem großen Bild und das ist dann ja halt auch so eine Altersdiskriminierung, die ich da vornehme.
Ja. Ja, ich habe ein Beispiel, also als wir ne, diese Podiumsgespräche ne, bei Kaffee hatten vor 2 Monaten und da saß ich auch und da habe ich auch mitgeredet mit ganz tollen Menschen, mit euch alle zusammen. Ich weiß noch, es gab eine Frage von einer Genossin dort, der gesagt hat, hey, wie machen wir das? Also habt ihr einen Tipp sozusagen, wie wir die ältere Personen gewinnen können sozusagen, und sie hat ein Beispiel gegeben von, ja, also ich habe schon versucht, die ältere Migrantinnen sozusagen einzuladen bei unseren Demos und so, und aber die haben kein Interesse, und ich finde, dass in vielen Punkten haben Menschen müssen nicht Interesse haben, es kann auch sein, dass jemand sagt, okay, ich habe kein Interesse oder sowas, aber ich habe gesagt, wann war das letzte Mal, als du dann zu dem Kaffeetreff gehst, wo die hingehen, wo die sitzen? Wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen auf uns zukommen, weil wir wissen, wie wichtig unsere Kämpfe sind. Ja? Aber das muss erstmal vermittelt werden. Ja? Und ich finde auch Begegnungen, auch so wie cheesy das klingt, ja? Das klingt so wie ein Antrag, den ich schreibe wegen Begegnungsorten. Aber wirklich, ich meine es ernst, Begegnungsorten sind sehr wichtig zu schaffen, ja? Wo wir ins Austausch kommen. Und ja, vielleicht muss man, wo diese, sie hat über einen älteren Herrn gesprochen und wo ich dachte, okay, der ältere Herr geht zu einem bestimmten Café oder trifft sich mit anderen älteren Migrantinnen zusammen, geh mal dahin, geh ins Gespräch mit denen. Also find mal raus, was für Themen es gibt, ne, bei den Menschen, und da eine Basis aufzubauen. Nicht zu sagen, wir haben die Themen, machst du mit? Weil das ist auch ganz genau, was viele People of Color auch ganz oft richtig so, die weiße Mehrheitsgesellschaft kritisieren, ist so, hey, wir machen nicht einfach mit, wenn ihr ein Thema habt, ne? Also ihr müsst auf uns zukommen und mit uns ins Gespräch gehen. Das müssen wir auch praktizieren, auch mit unsere Leute, ne? Also.
Vor allem, das sind ja auch schon wieder so krasse Wissenshierarchien, wenn wir sagen, so, hey, diese Demo ist so wichtig, und warum trinkst du da Kaffee? während der Kaffee vielleicht für die Person der Empowerment Space ist und es halt nicht Empowerment Space nimmt. So wie als wir auch diesen Poetry-Abend hatten, diesen Poetry Smash White Supremacy, wie hieß der so? Und wo dann halt so, das war an dem Tag, wo hier Wahlen waren und dann, wo dann irgendwie so weiße Personen nach vorne gegangen sind und gesagt haben so, hey, wir machen jetzt so eine Demo gegen das Wahlergebnis, weil AfD hat so und so viel Prozent und das dann von weißen Personen irgendwie als komisch empfunden wurde, dass wir lieber da unseren Poetry-Abend machen wollen, als da jetzt gegen Whiteys demonstrieren zu gehen. So, erstens sollen die Whiteys das machen, wir müssen das nicht machen, wenn wir jetzt gerade hier unseren Empowerment-Space haben und das in dem Moment sich besser und wichtiger anfühlt, als frustriert auf der Straße zu stehen. Und genauso ist es dann vielleicht auch so eine krasse Wissenshierarchie zu sagen, so ja, hier diese Demo, das ist jetzt gerade das, was wichtig ist, wenn es für andere Menschen vielleicht nicht das ist, was wichtig ist und wir dann auch davon ausgehen, dass wir es besser wissen und sowieso diese Hierarchien schon vorhanden sind, wenn wir zweite Generation sind oder wir haben da auch in der letzten Folge mit June drüber gesprochen von Empire of Dreams, von dem Podcast, wie wir auch mit unseren Eltern umgehen und wie wir voll oft dachten, dass die irgendwie, warum reden unsere Eltern so, warum sprechen die auf diese Art und Weise, haben diesen Akzent und wissen das nicht und warum sind die nicht so wie die weißen Eltern von der weißen Schulfreundin oder wie auch immer und so weiter. Und dass wir da krass viel reproduzieren und das auch immer noch voll heftig in uns drin haben, dass wir einfach dieses Wissen, was irgendwie die erste Generation hat, nicht so sehr wertschätzen wie das Wissen, was wir uns irgendwie in irgendwelchen postkolonialen Diskursen angeeignet haben. Und das ist auch irgendwie voll die krasse Sache, an der wir arbeiten müssen.
Weil du auch gesagt hast, du musst an deine Eltern denken. Ich denke auch, meine Mama, seit ich mich erinnern kann, gesagt, wenn sie fertig ist mit Arbeiten, geht sie wieder zurück auf die Philippinen. Jetzt so lang, also langsam ist das sehr absehbar, wann das ist, so die nächsten Jahre. Und man merkt so richtig, und das hab ich mit vielen Freundinnen besprochen, deren Eltern so das Gleiche gesagt haben und es irgendwie nicht gemacht haben und dann hier geblieben sind, in Deutschland geblieben sind. Und meine Mutter sagt immer, hey, hier in Deutschland, niemand hat Zeit, sich um mich zu kümmern, niemand hat Zeit, was mache ich denn eigentlich, wenn ich älter bin und nicht Hilfe brauche bei alltäglichen Sachen. Und auf den Philippinen gibt es ganz viele Menschen, die diese Zeit haben, die das für mich machen würden. Und ich denke, dieses Problem auch irgendwie anzugehen, sich mehr Zeit zu nehmen, Sachen zu entschleunigen, Care-Arbeit zu machen für ältere Generationen, das ist am Ende auch eine krass politische Sache. Es hat was mit Kämpfen gegen Kapitalismus zu tun, wenn wir sagen, ey, das ist ein Problem, dass Leute so viel arbeiten müssen, dass sie das kaputt machen und dass Leute, weil sie so viel arbeiten müssen, keine Zeit mehr haben, um sich zu kümmern, um ihre Familie. Weil sie jeden Tag irgendwie gucken müssen und jeden Monat irgendwie so, ich muss meine Miete bezahlen, ich kann nicht 2 Tage auf der Arbeit fehlen oder sowas gerade. Diese Probleme anzusprechen, ist genauso wichtig und genauso politisch wie die anderen Sachen, die wir machen. Aber es passiert nicht. Und ich habe mir bis jetzt gerade eben auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht, außer dass ich schade finde, dass meine Mama nicht hierbleiben kann, aber irgendwie auch nicht gehen kann. Und mir wird genau diese politische Ebene gerade dahinter auch ein bisschen bewusster.
Ist ja politische und ist auch noch emotionale. Ne? Also ich meine, ich finde das voll die Tabuthema. Und zwar noch ein Thema, die ich verfolge das also nicht so richtig, so in mein Projektarbeit sozusagen. Aber ich weiß noch, ich wollte so eine, also wann war das, vor ein paar Jahren, ein Projekt entwickeln vor zweite Generation, die jetzt mit dem Thema älter werden beschäftigt sind, wegen den Eltern. Weil man merkt so eine große Überforderung über das Thema, was macht man, wenn die Eltern irgendwann mal nicht in einer Situation sind, wo die für sich selber kümmern können. Auch das Thema Pflegedienste und so weiter, die sind voll so die Themen, wo Menschen, die möchten nicht darüber reden, weil das ist so eine unvorstellbare Idee, zu sagen, okay, meine Mutter oder mein Vater geht in ein Heim oder sowas. Ich kann nur von meiner Erfahrung nur berichten, wo ich gedacht habe, eigentlich haben wir auch hier einen Bedarf, ne, wo wir wirklich diese Themen ansprechen, was für Modelle können wir miteinander überlegen, dass wir erstmal nicht komplett unter Druck gesetzt fühlen, ja, wenn die Eltern, ne, also wenn Menschen älter werden. Und ich wollte einfach nur das Thema älter werden thematisieren, weil ich finde, das ist voll die Tabu und das ist voll die Belastung für ganz viele Menschen und viele von uns, wenn wir schon das Glück haben, dass unsere Eltern noch länger leben, dann müssen wir uns damit beschäftigen und an das Thema rangehen. Also Aber ja, ich wollte noch dazu sagen, dass ich finde, das ist nicht nur politisch, es hat so diese, man hat so einen emotionalen Halt, wie man das auf Deutsch sagt, ne? zu Familie, also es ist nicht immer so natürlich, ja. Familie ist auch eine schwierige Sache ganz oft, aber für mich ist das auch ein Thema als Beispiel. Also ich überlege gerade, was mache ich jetzt? Meine Eltern werden älter, aber ich wohne im Ausland. Also wie lange kann ich doch in Deutschland bleiben? Ne? Gibt es Optionen? Also es ist schon ein Gedanke, die ich schon in den letzten Jahren jetzt bei mir sehr präsent habe. Jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, sehe ich, ja, ich sehe so ein paar Sachen, wo ich denke, oh, das wird schlimmer. Ja? Und ich bin nicht da. Und kann ich jetzt mein Leben da in Deutschland, diese ganze politische Aktivismus und politische Arbeit und auch diese ganzen Sachen, die ich hier aufgebaut habe, kann ich meine Eltern im Stich lassen? Ja? Also vielleicht nicht. Also vielleicht muss ich dann irgendwann mal alles packen und gehen, ja, ja, wegen diesem Thema. Also ich will nur damit sagen, es ist, auch mit diesem transnationalen Element ist das dann viel schwieriger, auch für mich, weil ich bin dann so, boah, ich habe hier jetzt ein Leben aufgebaut und bin so in unterschiedliche Communities angedockt und jetzt, ja, vielleicht muss ich irgendwann mal auch zurückgehen. Aber ich will jetzt nicht so persönlich werden, aber das gehört dazu eigentlich, wenn wir über solche Themen reden, über uns selbst, wenn wir solche Sachen unterwegs sind, aber ja, jetzt kommen wir in die Pflege und Pflegedienste jetzt, aber ich denke, wir haben was anderes angesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das ganz offen sage, ist, wir haben auch nicht über sehr schwierige Themen gesprochen. Was es bedeutet, innerhalb Communities zu arbeiten, zu kämpfen, Allianzen zu schaffen und so weiter. Ich weiß, wir würden keine Antworten hier jetzt finden, sozusagen, aber ich finde es doch wichtig, das zu thematisieren, was man macht, wenn wir in Konflikte reinraten. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich sehe in meiner Umgebung, ich kann auch von meiner Seite auch sagen, es gibt schon schwierige Themen, die angesprochen werden müssen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben keine Gesprächskultur. Ich möchte gerne über eine Streitkultur sprechen auch, ne? Aber ich denke, erstmal eine Gesprächskultur muss aufgebaut werden, wo wir über bestimmte unangenehme Themen miteinander besprechen können, ohne dass wir in ein Oppression Olympics reinfallen. Ne? Also das ist eine Erfahrung jetzt, die ich mache, also im Sinne von, oder ich beobachte, dass sobald etwas sehr schwierig wird in viele Gespräche, wir fallen dann zurück auf unsere Erfahrungen, das ist auch legitim, ne? Unsere schwierige Erfahrungen, die wir haben, auch in so einem rassistischen System, aber es ist nicht nur rassistisch, ne? Wie wir wissen. Es gibt ganz viele andere Diskriminierungsformen, die wir erleben auf unterschiedlichen Ebenen, wie wir wissen, auf Alltagsebene, Strukturebene und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, viele werden in den letzten Zeiten so ein bisschen handlungsunfähig gemacht oder die werden handlungsunfähig oder fallen in so eine Position, wo die sagen, was mache ich jetzt? Ne? Also es gibt so ein Konfliktthema und es geht um etwas, was innerhalb der Community ist. Wie spricht man das alles an, ohne dass man wieder bestimmte Rassismen produziert oder nicht? Oder Verletzungen oder Traumata? Ne? Also, und das ist für mich immer noch ein Thema, dem mich richtig beschäftigt, finde ich. Ich bin immer ein großer Fan davon, die großen Themen anzusprechen, sei das auch innerhalb die unterschiedlichen Communities, Form der Diskriminierung, die wir auch selber machen, auch zu äußern und sagen, dass wir auch problematisch, problematische Diskurse wurden auch produziert und ich weiß nicht, also ich finde irgendwie, man hängt zwischen so, man ist dann verletzt, wenn bestimmte Themen angesprochen werden. Und dann gleichzeitig aber müssen wir einen Weg finden, wo wir die Themen ansprechen können miteinander. Also was für Formen können wir finden, dass wir mit dieser Situation besser umgehen können. Die werden immer präsent sein, ne? Und wir müssen die auch bewältigen, sozusagen. Und wie können wir eigentlich das Thema Intersectionality oder Intersektionalität ernst nehmen? Ne? Weil ich habe das Gefühl auch, das wird ganz oft... Wir reden über intersektionale Identitäten und natürlich haben wir Intersektionalitäten, aber wir dürfen nicht vergessen, Intersektionalität ist auch, oder ich habe das Gefühl, manchmal verstehen Personen, das ist so System der Differenzen, aber es ist nicht das System der Differenzen. Ne? Also für uns Intersektionalität, also wie ich das verstehe, ist es ein System of Oppression, ja, und Oppressions, und wie können wir irgendwie das schaffen, dass wir über bestimmte unangenehme Themen, auch über unterschiedliche Formen der Gewalt miteinander besprechen. Also ich habe das Gefühl auch, ich weiß nicht, ob es okay ist, das so offen zu sagen, aber ich habe auch das Gefühl, dieses Wort Gewalt wird auch sehr häufig benutzt und dann jeder ist gewalttätig zu den anderen, wenn es einen Konflikt gibt. Wie kann man, und ich will nicht sagen, dass es nicht der Fall ist, denn man ist gewalttätig zueinander, aber wie können wir diese unterschiedliche Ebene miteinander besprechen? Das weiß ich nicht. Also ich denke, ich finde immer so not moderated. Gespräche zu moderieren sozusagen sind sehr, sehr wichtig, finde ich. Oder immer so eine dritte Person oder andere Perspektive einzubringen, sind sehr wichtig. Aber wir dürfen es auch nicht zulassen, dass wir bestimmte Themen tabuisieren. Und ich sehe das auch gerade, dass es manchmal der Fall ist. Ich will jetzt nicht das Gespräch so beenden, dass es so traurig klingt. Aber ich finde, man muss auch unsere Realitäten angucken. Und ich finde, wenn wir über Community sprechen, es kommt andere Sachen noch dazu. Natürlich gibt es Empowerment und das Zusammensein, das Zusammenhalt, was Menschen sich wünschen. Aber gleichzeitig, wie wir das wissen, auch wenn es als Community, sei es in einer Familie, oder Familienstrukturen, müssen wir auch mit dieser, ich sage immer die ganze Zeit unangenehme, aber so unangenehme oder gewaltvolle Situationen umgehen und nicht handlungsunfähig zu werden. Aber dann kommen wir dann an anderen Themen, so wie kann man bestimmte Themen bearbeiten, welche Bündnisallianzen, wie kann man das vorstellen? Also ich will jetzt nicht die Rahmen überspringen, aber das war mir voll wichtig, irgendwie das nochmal anzubringen.
Ich glaube, auch wenn wir so unsere Communities darüber bilden, was für Unterdrückungserfahrungen wir machen, dann hat jede Person so viel Schmerz und so viel Trauma, das man mitbringt. Und daraus entstehen ja auch Verhaltensweisen. Und dann ist es voll schwierig, oder ich persönlich finde es voll schwierig, damit umzugehen, wenn eine Person sich abusive verhält. Aber ich sehe, was für ein Trauma dahinter steckt. Aber es ist trotzdem nicht okay. So, und dann irgendwie das zu navigieren, ist so schwierig, und ich weiß auch immer noch nicht, ich glaube, ich habe auch so in der Vergangenheit voll viele Fehler mit sowas gemacht und würde auch immer noch nicht wissen, wie ich so in Zukunft auf eine gute Art und Weise damit umgehen soll, weil es gibt auch irgendwie so einen bestimmten Punkt, wo ich sage so, okay, jetzt ist Selbstschutz wichtiger und ab wann ist es zu viel oder ab wann ist es egal, ob Leute sich immer wieder entschuldigen, wenn sich irgendwie an Verhaltensmustern nichts ändert und dann halt an bestimmten Menschen das schon wieder, also bestimmte Menschen das wieder tragen müssen, die eigentlich auch voll fertig sind und so viele so und so Erfahrungen gemacht haben.
Ich wollte nur noch kurz was zur Ergänzung, weil, also wir haben, glaube ich, sehr, sehr ähnlichen Gewaltbegriff für gerade, aber ich habe schon mit Menschen gesprochen, auch über den Podcast, wenn wir über Gewalt sprechen, reden wir nicht explizit nur über physisch, also über körperliche Gewalt, sondern Gewalt als alles das, was einen Menschen an der Identitätsbildung, in einem freien Leben einschränken kann. Und es können Sprache sein, Raum einnehmen sein. Das, also genau der Gewaltbegriff, den wir hier heute benutzt haben, bezieht sich nicht auf körperliche Gewalt, sondern ist weiter gegriffen. Ja. Das wollte ich nur nochmal erklären.
Ich finde das da voll gut, dass ich bin bei dir auch, wie du diesen Begriff benutzt sozusagen, aber ich finde, irgendwie das auch miteinander zu besprechen, ne? Wie definieren wir bestimmte Sachen miteinander? Also es ist voll wichtig. Ja.
Wir haben am Anfang oft zu zweit darüber gesprochen, wann können wir gerade Sachen kritisieren oder machen wir das nicht? Vor allem, wer hört uns gerade zu? So, ne? Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen, wo wir Selbstkritik auch ansprechen können. Also wo wir eine Basis haben, die so stabil sein kann, dass man, weil es voll wichtig ist. Wir haben noch nie über so Sachen gesprochen, die du gerade angesprochen hast. Und wir müssen darüber sprechen, um weiter irgendwie miteinander gut und solidarisch umgehen zu können. So, sobald wir an eine Wand rennen und sich so viel aufgestaut hat, das habe ich jetzt im letzten Jahr öfter erlebt auf jeden Fall, rennt man einfach gegen eine Wand, wo so viel Schmerz da ist, wo solidarisches Streiten gar nicht mehr möglich ist, weil so viel Verletzung dahinter steckt. Und dann ist sich immer wieder selbst zu gucken und die Communities, die Kreise, denen man irgendwie rumfällt, genau alles, was du gerade gesagt hast, sich selbst zu kritisieren, solidarisch miteinander in Meinungsverschiedenheiten treten und so. Voll wichtig, und deswegen finde ich es gut, genau das wollte ich nur damit sagen, dass wir uns nicht rausnehmen, weil wir immer diesen gemeinsamen Kampf gegen Rassismus haben, immer diesen gemeinsamen Kampf gegen etwas, was außen steht, und uns, wenn wir uns empowern wollen, müssen wir uns natürlich irgendwie so zusammenschweißen, Aber das heißt nicht, dass alles, was in diesem Gebilde passiert, cool ist oder nicht irgendwie reflektiert werden muss.
Ja, und lass uns ganz offen sein. Also ich meine, oder wenn wir ganz offen reden, also ganz viel, also es ist nur mein Gefühl, also ganz viel Zeit und Energie wird genutzt, viele interne Sachen miteinander zu klären, die auch sehr wichtig sind. Ne? Mhm. Sei das Sexismus, Homophobie innerhalb Klassismus, also das Ganze, das innerhalb Kollektiven und innerhalb die Gruppen sozusagen, also das finde ich, das kann manchmal echt Gruppen zusammenbrechen, also die Gruppen, die brechen sich zusammen ganz oft, habe ich das Gefühl. Oder es wird dann irgendwie Fronten aufgebaut, auch in Kollektiven sozusagen. Und dann wer hat so die Deutungshoheit, wer darf dann sagen, was eine bestimmte Form der Gewalt ist oder nicht? Sind Menschen dann eingeschüchtert auch noch, ne? Bestimmte Themen anzusprechen, weil die Angst haben, dass die bestimmte Sachen vielleicht auslösen. Und das ist bestimmte, das machen die vielleicht auch noch, ne? Aber wie können wir das irgendwie lösen? Ich finde, da müssen wir viel mehr in diese Verständigungsprozesse gehen miteinander. Aber natürlich, das kostet sehr viel. Mhm. Und ich rede auch nicht als jemand, der das perfekt macht. Also ich befinde mich auch manchmal in Situationen, wo ich sage, ich kann über bestimmte Themen nicht sprechen, weil das ist super, super gewaltvoll. Und ich kann diese Gespräche gar nicht mit den Personen suchen, weil das, ich will nur damit sagen, es ist super schwierig. Ne? Ich will das nicht als Einfaches darlegen. Und, aber ich sehe, wie bestimmte Kollektiven oder Kreisen kaputt gehen, nur weil man sagt, also man fokussiert nur auf diese rassistische Gesellschaft. Ja? Mhm. Wir haben eine rassistische Gesellschaft. Wir sind in einem AfD-Deutschland jetzt. Also das, also eigentlich gab es immer, also ja, also in der Regierung, aber wir reden jetzt nicht darüber, aber genau.
Ich habe mir noch so zwischendrin zwei Notizen gemacht. Ich glaube, es ist zu viel für diese Folge. Vielleicht müssen wir unsere Serie erweitern. Und zwar, wenn wir über nachhaltigen Aktivismus reden, dass wir dann eigentlich auch, weil du das angesprochen hast, über Allies reden müssen, wie wir uns nicht nur mit weißen Personen oder Personen, die nicht betroffen sind von verschiedenen Formen von Diskriminierung, aber wie wir auch untereinander von unterschiedlichen Arten, zum Beispiel von Rassismus in betroffenen Communities, wie können wir uns gegenseitig supporten und gemeinsam dann nachhaltig arbeiten. Das ist eigentlich auch voll das wichtige Thema. Mhm. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal outsourcen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn wir da eine Folge dazu machen können, aber... Und dann als schönes Thema habe ich mir auch noch Wohnformen aufgeschrieben, weil in der Folge, die wir aufgenommen haben, die aber gescheitert ist, haben wir auch voll viel so über WG und Wohnformen geredet. Und weil so ganz lange so ein Bild von Community, was ich im Kopf hatte, ist halt so das Viertel, in dem du wohnst. Das ist deine Community. Aber dass wir einfach durch so kapitalistischen Wohnungsmarktstrukturen sowas voll schwierig ist, irgendwie hier zu haben, oder wir können nicht dort wohnen, wo wir wohnen wollen, wir können nicht so wohnen, wie wir wohnen wollen. So Frankfurt ist fucking teuer. Ja. Das ist echt krass. So, auch als ich hier nach Frankfurt gezogen bin, ist mir irgendwie voll bald aufgefallen, dass Leute viel mehr strugglen, so finanziell, als irgendwie sogar Hamburg. Hamburg ist krass teuer, aber Frankfurt ist nochmal ganz anders. Und so alle machen so drei Jobs neben der Uni. Das ist schon krass. Und dass eigentlich Wohnen voll viel so Alltagsleben bestimmt und auch voll politisch ist, wie du wohnst und wie du wohnen kannst, auch überhaupt erst. Aber da dachte ich, vielleicht ist das auch nochmal ein extra Thema, weil dazu könnte man auch noch richtig viel sagen. Also ihr wollt gerade spontan irgendwas dazu sagen.
Du brauchst für den Rahmen vielleicht ein bisschen...
Ja, wollen wir zum Schluss kommen? Okay, ich mache noch Werbung für ein paar Sachen. Und zwar einmal soll es nächstes Jahr im September wieder eine Envision geben. Kennt ihr das? Envision Festival? Ja. Genau, ich war das letzte Mal da. Dieses Jahr gab es leider keine. Das hat, glaube ich, auch was mit so fehlenden Strukturen und Burnout bestimmt zu tun. Auf jeden Fall habe ich das letzte Mal festgestellt, dass das Orga-Team echt krass viel stemmen musste und dass es nicht so viele Leute war und da echt viel Support gefehlt hat. Auf jeden Fall, es gibt Crowdfunding jetzt, seit gestern oder so. Wir tun euch den Link in die Infobox, spendet ganz viel Geld, das macht die Orga auf jeden Fall viel, viel einfacher und es ist ein super tolles intersektionales Festival mit Fokus auf Feminismus und Rassismus wo es verschiedene Workshops gibt, so Performances und Partys, und das ist richtig, richtig cool. Das hat mir voll gut getan, da letztes Jahr gewesen zu sein. Genau. Ansonsten, Harpreet liegt auch auf. Hey. Und Kuso auch. Ihr könnt beide bei einer Veranstaltung sehen. Und zwar am 14.12. an der FH hier in Frankfurt im Café Kurzschluss. Da ist eine Party ab 23 Uhr. Vielleicht lege ich auch auf. Es kommt darauf an, ob Kuso mir das bis dahin beigebracht hat. Sehen wir mal. Aber für die beiden kommt auf jeden Fall vorbei. Und genau, ist auch eine Soli-Party für das Cutie Bipoc Festival. Vielleicht reden wir noch kurz drüber, wie es weitergeht mit dem Podcast. Mhm. Ja, wir wissen es nämlich nicht genau. ich weiß nicht, ob wir es schaffen, noch eine Folge im Dezember zu produzieren. Vielleicht so zwischen Weihnachten und Neujahr.
Ich glaube schon.
Vielleicht so, wir hatten überlegt, eine zu machen zum Thema so Tradition, weil also Feiertage und schwierige Zeit für Menschen manchmal. Naja, auf jeden Fall habe ich so ein alternatives Nicht-Weihnachten, also es wird kein Weihnachtsfest. Ich mache sowas bei mir zu Hause und ich möchte eigentlich auch, also es geht für mich darum, dass ich das Gefühl habe, so, meine Familie ist toxisch, ich möchte Weihnachten nicht mit meiner Familie verbringen, und ich habe das Gefühl, insbesondere für Menschen der Diaspora und auch queere Personen, ist es voll schwierig manchmal halt an Traditionen festhalten zu können oder auch festzustellen, so, die und die Traditionen sind irgendwie voll so cis-heteronormativ, patriarchal oder wie auch immer, und dass wir dann vielleicht zu einem Punkt kommen, wo wir unsere eigenen Traditionen aufbauen müssen, wollen, können, und für mich, ich plane gerade sowas für die Weihnachtszeit, und vielleicht machen wir dann irgendwie zu dem Thema was, wenn wir können und Leute da sind, die mitmachen wollen, werden ja Leute da sein. Naja, keine Ahnung, ich rede jetzt gerade irgendwas, aber wir schauen mal, wie das passt, und Januar wird wahrscheinlich auch schwierig, weil ich einen Großteil des Januars nicht in Deutschland bin, und im Februar bist du nicht in Deutschland.
Aber erst ab Ende Februar.
Okay, naja, es wird ein bisschen schwierig, aber wir halten euch auf dem Laufenden, und irgendeinen Content wird es geben. Vielleicht machen wir auch irgendwie so, wir haben jetzt dieses super gute Aufnahmegerät, mit dem wir immer überall rumlaufen können. Das heißt, vielleicht machen wir irgendwie einfach von irgendwo was, wie auch immer das gehen wird. Keine Ahnung. Hm.
Genau, und auch, also voll Dank an die Patreons wegen diesem Aufnahmegerät, wegen überhaupt, dass wir Kosten decken können, dass wir Sachen machen können wie Sticker und Merch, wenn wir irgendwo sind, produzieren können, das. Genau, super wichtig dafür, und ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Und wir haben ja irgendwann mal diese verschiedenen Stichworte gesagt, unter denen ihr uns was bei PayPal spenden könnt. Und es gab auch was, wo Lohnarbeit drin stand. Das heißt, wir kriegen quasi für uns, als das quasi der Podcast Lohnarbeit ist, Geld. Ich finde das so süß. Ich habe mich so darüber gefreut.
Total, danke an die Person auf jeden Fall. Wow. Ja. Das ist eine Sache, die mein Tag richtig viel schöner gemacht hat. Ich habe diese Mailen, denkst du, wow.
Voll. Genau, und ihr könnt, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder auf Facebook, könnt ihr auf jeden Fall auch mal so ein bisschen sehen, was wir machen. Auf Instagram mehr, auf Facebook eigentlich eher nicht so viel.
Ja, Instagram. Ja.
Genau.
Dann bleibt, glaube ich, nicht mehr so viel anderes zu sagen, außer ein riesiges Dank an dich, Harpreet. Es war super schön, mega inspirierend, super viele Sachen, die man einfach rausnehmen könnte und so als Quote irgendwann eine Wand malen könnte.
Oh, wow. Mit so einem Stempel von dir.
Ich bin auch mal für Kokode. Nee, danke euch. Es war echt cool. Ich hoffe, dass wir in weiteren Gesprächen miteinander bleiben. Ja.